Der grosse Versöhnungstag ist heute das Thema Yom Kippur. Susanne hat schon gesagt, das wird bis heute gefeiert in Israel. Ich habe in unseren Kleiderschränken gesucht, ob ich weisse Sachen finde, weil traditionsgemäss ist man dann ganz weiss angelegt. Bei mir jetzt nur zu einem weissen Pulli gelangt, aber immerhin, weil die Hosen von meiner Tochter sind mir definitiv zu klein, die gehen wir also nicht. Aber einfach zum Ausdruck bringen, was wir jetzt gerade da in dem letzten Lied gesungen haben. Liebe ist blutrot geflossen, so dass wir haben gereinigt können werden, weiss werden. Auf den ersten Blick wird aber gar nicht Versöhnung das erste Thema sein, sondern die Frage steht im Mittelpunkt, ja, wer ist denn eigentlich der Sündenbock? Wer ist der Sündenbock? Wenn man am Blick glaubt, dann ist es der Umberto Romano. Dort war nämlich zu lesen, das ist schon ein Zeitchen her, Cheftrainer Umberto Romano entlassen. Die Winterpause in der Challenge League ist für Vinti schon 10 Tage alt. Doch jetzt erkannte die Clubführung in Trainer Romano den Schuldigen. Man könnte auch sagen, den Sündenbock. Für die miese Tabellenlage und schickte ihn, das ist das Tüpfchen auf mich, in die Wüste. Also genau das, was wir jetzt hier hatten, oder? Der Sündenbock, er ist der Schuldige, wo gehört der Herr? In die Wüste. Spannend, oder? Also, wir wissen es jetzt. Wir sind es zum Glück nicht. Weil der Roberto Romano ist es, oder? Ja, genau. Ich weiss aber nicht, ob du vielleicht nicht auch schon in die Wüste geschickt worden bist. Ich höre gerade jemanden, der sagt, schon manchmal. Man braucht den Begriff nämlich dann, wenn man jemanden entlässt. Wenn man jemanden zum Ausdruck bringt, du bist da nicht mehr willkommen. Oder auch, wenn man eine Beziehung hier trennen will, dann schickt man jemanden in die Wüste. Und vielleicht hast du das selber auch schon gemacht. Oder hast du die Erfahrung gemacht, du selber bist in die Wüste geschickt worden, mit anderen Worten, du bist zum Sündenbock gemacht worden. Ich habe überhaupt den Eindruck, dass wir relativ gut sind im Sündenbock definieren. Auch im Sündenbock suchen. Weil dann ist nämlich alles klar. Es ist immer gut, wenn man weiss, wer die Schuld ist. Und es ist immer gut, wenn man sagen kann, Der ist der Sündenbock. Und manchmal sind es halt einfach die Umstände. Wenn es nicht eine Person ist, dann sind es halt die Umstände. Und ich möchte nochmal einen Schritt weiter gehen. Weil das Thema, wer ist der Sündenbock, ist nämlich nicht weit weg von uns. Vielleicht lebst du mit dem Satz, ich bin ja sowieso immer der Sündenbock. Vielleicht ist das über dir ausgesprochen worden. Vielleicht hast du die Erfahrung immer wieder gemacht, wenn es ein Problem gibt, bin ich die Schuld. Ich höre das manchmal bei uns in der Familie. Dass jemand sagt, ich bin ja sowieso immer die Schuld. Und ganz schnell sind das Sätze, die wir in uns herumtragen. Ich bin das Problem. Ich habe zum Beispiel in unserer Ehe gemerkt, dass ich ganz lange mit dem Satz gelebt habe. Wenn es einen Konflikt gegeben hat, wenn eine Situation schwierig geworden ist, dann habe ich immer das Gefühl gehabt, ich bin die Schuld. Ich bin das Problem. Und das hat 2 Folgen gehabt. Das eine war, weil ich ja immer die Schuld war, habe ich so Situationen gar nicht angesprochen. Weil es war ja eh klar, ich muss mich verändern. Ich muss etwas anders machen. Und dann habe ich mich zusammengerissen und habe es probiert beim nächsten Mal. Und es hat nicht funktioniert. Und wisst ihr, was fatal war? Ich habe mit der Zeit herausgefunden, mein Mann denkt genau gleich. Und das hat, wenn wir dann mal ein Problem angesprochen haben, dazu geführt, dass wir, egal was der andere gesagt hat, nur gehört haben, du bist das Problem. Und es hat sich gerade wieder bestätigt, was ich ja schon eh gewusst habe. Jawohl, ich bin der Sündenbock. Und ihr könnt euch vorstellen, das hat unserer Ehe nicht gut getan. Das hat auch mir selber nicht gut getan, das hat auch meinem Mann nicht gut getan. Und das hat Auswirkungen gehabt. Und darum ist es so wichtig, dass wir über das Thema nachdenken. Und ich bringe jetzt nochmals ein Beispiel. Ich glaube, dass wir oft auch in dieser Haltung Gott gegenüber denken und leben. In unserer Beziehung zu Gott so unterwegs sind. Ich bin das Problem. Wenn ich nämlich nur mehr würde glauben, dann würde ich mehr von Gott erfahren. Wenn ich es nur richtig machen würde, wenn ich disziplinierter wäre, dann würde ich sicher mehr Gebetserhörungen erleben, wenn ich nämlich nur mehr beten würde. Und mein Glaube ist durch das ein Krampf, weil ich muss und ich sollte. Und ich bin immer im Defizit. Ich mache nämlich immer zu wenig. Ich bin immer nicht genug. Und es ist ja logisch, dass ich das Problem muss sein, weil Gott ist es nämlich sicher nicht. Und dann bleibe ja nur ich, oder? Ich weiss nicht, ob du das kennst. Und all das, und vielleicht hast du andere Beispiele, die haben einen Zusammenhang mit dieser Thematik von heute, mit dem grossen Versöhnungstag und dieser Frage, wer ist denn eigentlich der Sündenbock? Wir kommen von Ostern her, wir haben über die Sünde und die Schuldopfer geredet. Wir haben darüber geredet, dass jeder, der Schuld auf sich geladen hat, der Sünde gemacht hat, und wir haben den Rahmen angeschaut, für welche Sünde und für welche Schulden dass das gilt, hat können opfern und Versöhnung für sich persönlich können in Anspruch nehmen. Am grossen Versöhnungstag ist aber alles und für jeden gereinigt worden und versöhnt worden. Jeder, der sich zu dem Bund mit Gott gezählt hat, der sich selber als ein Teil von dieser Beziehung mit Gott verstanden hat, der hat gewusst, nach dem Tag ist wieder alles gut. Und ganz interessant, ich habe ein bisschen nachgelesen und nachgeschaut, wie feiern denn die Juden heute, selbst die nicht frommen Juden, diesen Tag. Etwa so 10 Tage vorher, manchmal schon einen Monat vorher, die fangen an, sich rundum zu entschuldigen für alles, was sie im vergangenen Jahr gemacht haben. Und fangen an zu überlegen, wo habe ich mich denn schuldig gemacht? Bei wem habe ich noch eine Rechnung offen? Wo müsste ich noch um Vergebung beten? Das ist ein rechter Stress, habe ich so gedacht, für mich. Und als Zeichen von dem legen sich es dann eben weiss an. Weiss, oder? Jetzt bin ich wieder gereinigt. Alles ist wieder okay. Und zum Zeichen von dem eben die weissen Kleider. Dass der Tag noch so gefeiert wird, macht deutlich, der grosse Versöhnungstag, der hat wirklich eine hohe Bedeutung. Noch heute, und es ist der grösste Festtag, wenn man dem sagen kann. Es ist eigentlich nicht ein Festtag. Es ist auch ein Tag, wo gefastet wird, wo nicht geschaffen wird, wo man sich, wenn man da im Kapitel 16 lesen, sich demütigt vor Gott. Aber irgendwo ist es im Bewusstsein geblieben, wie zentral das der Tag ist. Wir können nicht im Detail darauf eingehen, was in dem Kapitel 16 alles vorkommt. Ich habe euch da aber einmal eine Zusammenstellung gemacht, weil es ist recht komplex, den Ablauf von dem Versöhnungstag überhaupt zu verstehen. Weil im Kapitel 16 springt es recht hin und her. Und man weiss eben gar nicht mehr so recht, hä, wo bin ich jetzt genau? Und darum habe ich es euch jetzt mal aufgeschrieben, wie es da aussieht. Oder was da, ich hoffe, mal, ich glaube, man kann es lesen. Das Kapitel ist nämlich aufgegliedert. In den ersten Vers, da wird davon geredet, wie sich der hohe Priester muss vorbereiten und Tiere werden quasi aufgezählt. Es sind insgesamt 5 Tiere, die man an diesem Tag braucht. Der Stier für das Sündopfer vom hohen Priester, das kennen wir ja schon aus der Sündopferpredigt. Der Geissbock für die Sünde vom Volk. Der zweite Geissbock, der Sündenbock, den man in die Wüste schickt. Und dann werden noch 2 wieder als Brandopfer geopfert. Und das sagen die ersten paar Vers. Und interessanterweise wird auch gesagt, wie sich der hohe Priester soll anlegen soll. In Leinenkleidern. Also auch wieder weiss einerseits und andererseits ganz einfach. Er tritt als Diener auf. In der Haltung der Abhängigkeit von Gott. Nicht als der schön geschmückte hohe Priester an diesem Tag. Das kommt dann auch noch. Dann, wenn er dann in seine Aufgabe kommt. Aber am Anfang ist er einfach, schlicht, mit dieser Herzenshaltung vor Gott, wir brauchen dich. Nachher in den Versen 6 bis 10 wird mal einfach die ganze Zeremonie zusammengefasst. Um was es denn da eigentlich geht, dass eben der Stier für das Sündopfer für den hohen Priester braucht und für seine Familie, die Geiser Sündopfer für das Volk, dass dann der Ziegenbock geopfert wird und der andere in die Wüste geschickt. Das ist einfach mal eine grobe Zusammenfassung. Die kommt in den Versen 6 bis 10. Und dann fängt die detaillierte Beschreibung an, wo man anfängt eintauchen und merkt, was passiert denn da eigentlich im Einzelnen? Was sind die einzelnen Schritte? Das Erste, noch bevor er überhaupt anfangen kann, opfern. Das ist nämlich der einzige Tag, wo der hohe Priester ins Allerheiligste hingeht. Muss er Räucherwerk opfern und nachher mit diesen brennenden Kohlen ins Allerheiligste hineingehen, weil er nicht einfach so vor Gott erscheinen kann. Der Deckel der Begegnung, der Gegenwart von Gott ist, der muss komplett von dieser Rauchwolke eingehüllt sein, dass der hohe Priester überhaupt in die Gegenwart von Gott treten kann. Und der hohe Priester hat ein Seil am Bein. Weil falls er den Moment in Gottes Gegenwart nicht überlebt, dass man ihn rausziehen kann. Also das Bewusstsein von Gottes Heiligkeit und das Bewusstsein von der eigenen Unheiligkeit ist ganz, ganz stark in dem Moment. Und das ist das erste Mal, wenn er ins Allerheiligste geht und das erste Mal, wo er einfach mal die Rauchwolke produziert. Und dann geht er wieder raus. Und dann kommt er wieder ins Allerheiligste. Mit dem Blut von dem Stier, der vorher geschlachtet worden ist. Das passiert vorher, die ganze Schlachtung. Mit dem Blut, das er als Versöhnungsopfer für sich und seine Familie bringt. Und zum Zeichen von dem sprengt das Blut an die Bundeslade, an den Deckel zum Reinigen, zum Wiederherstellen. Und dann geht er wieder raus. Dann hat er mal die Reinigung für sich gemacht. Und dann in den Versen 15 bis 17 lesen wir, dass er zum dritten Mal kommt und das Gleiche macht fürs Volk. Also auch die Reinigung, die Versöhnung bewirkt fürs Volk im Allerheiligsten. Und jedes Mal mit dem Seil am Bein. In der Hoffnung, ich überlebe die Begegnung mit dem Heiligen. Und im Bewusstsein, da erfüllt sich jetzt, wo Gott sagt, später, wir haben das gelesen, das ist im dritten Buch Mose, also das Hauptthema, Gott ist heilig und ihr sollt ein heiliges Volk sein. Und die Heiligkeit wird genau da erwirkt. Und alle waren froh, wenn der Priester zum dritten Mal rausgekommen ist. Lebig. Weil dann hat man können, dann hat man gewusst, jetzt ist es passiert. Wir sind wieder rein. Und man hat mit dem Blut alles gereinigt. Das Allerheiligste, das Heiligtum, der Vorhof, alles. Der Altar hat man gereinigt, um einfach in jedem Moment von Sünde auszutreten. Und erst dann, wenn das alles passiert ist, ist dem Sündenbock, den wir jetzt schon ein paar Mal davon hatten, übrigens, der wird nie als Sündenbock bezeichnet. Vom Begriff her kommt das Wort nicht vor in der Bibel. Wir schauen dann nachher noch ein bisschen genauer her, was denn dort eigentlich steht. Wenn die Sühne und die Reinigung beendet ist, dann wird der Bock in die Wüste geschickt. Und erst nachher wird das Sündopfer, also die Fettanteile, auf dem Brandopferaltar noch verbrennt. Das Brandopfer wird gebracht. Und von diesen Tieren, also vom Stier und von dem Ziegenbock, der geopfert worden ist, die bringt man außerhalb des Lagers und verbrennt es. Weil man nichts Unheiliges hat mehr im Lager haben. Das ist einfach mal so der Rahmen. Sehr kompliziert, für uns vielleicht sehr undurchsichtig. Wir können vielleicht einfach zusammenfassen, es sind zwei verschiedene Opfer, sowohl für den Hohepriester wie auch für das Volk. Andererseits lesen wir, Sündopfer ist das zentrale Opfer und es wirkt ohne Einschränkung für jeden und für alles. Es gibt keine Sünde, die da nicht vergeben werden kann. Nichts, alles wird vergeben. Und was das Zentrale ist an dem Tod, an dem Tag, ist die Reinigung durch das Opfer. Aber jetzt eben der Sündenbock, oder? Der beschäftigt uns ja. Lesen wir doch einmal, was wir da lesen im 3. Mose 16. Und er soll, also der hohe Priester, die zwei Ziegenböcke nehmen und sie an den Eingang des Zeltes der Begegnung vor den Herrn stellen. Und Aaron soll Lose werfen über die zwei Ziegenböcke, ein Los für den Herrn und ein Los für Azazel. Und Aaron soll den Ziegenbock herzubringen, auf den das Los für den Herrn gefallen ist, und ihn als Sündopfer opfern. Und der Ziegenbock, auf den das Los für Azazel gefallen ist, soll lebendig vor den Herrn gestellt werden, um für ihn Sühnung zu erwirken, um ihn für Azazel in die Wüste vorzuschicken. Wer ist jetzt um Himmels Willen der Azazel? Wo kommt jetzt der her? Und was hat der da zu suchen? Ich kann euch sagen, das wird bis heute diskutiert. Man weiß es nicht wirklich. Das ist ja manchmal ein bisschen frustrierend, oder? Aber es gibt Hinweise. Es gibt nämlich Deutungen. Und es gibt vier verschiedene. Wir machen es wirklich kompliziert heute Morgen. Es tut mir leid, dass ich euch das zumuten muss. Aber es ist so zentral wichtig, sonst würde ich es nicht machen. Ich habe nämlich alles rausgestrichen heute Morgen, was nicht wichtig ist. Und es ist immer noch viel. Aber ich hoffe, ihr bleibt bei mir und wir schaffen das miteinander. Weil es so wichtig ist für die Frage, wer ist denn der Sündenbock? Die einen sagen, das Wort, der Ziegenbock bezeichnet einfach mal den Ziegenbock und könnte eigentlich übersetzt werden mit der weggeschickte Ziegenbock. Das würde dann heissen im Vers 8, oder, wenn wir da nochmal zurückgehen, dann würde es heissen dann, und Aaron soll Lose werfen über die zwei Ziegenböcke, ein Los für den Herrn und ein Los für den Ziegenbock, den man wegschickt. Oder ein Los für den weggeschickten Ziegenbock. Das wäre eine erste Deutung, oder? Die Übersetzung hat dann das zur Folge. Septuaginta, die altgriechische Bibel oder die altgriechische Übersetzung vom hebräischen Alten Testament und auch die Vulgata, die latinische Bibel, die seit dem 7. Jahrhundert so die Grundlage ist für die Übersetzung, die übersetzt genau so. Dort steht es so. Und damit ist die Deutung für den Azazel auch klar. Es heisst dann nämlich, dass der Sündenbock auf Jesus deutet wird. Jesus, der sich für uns zur Sünde hat machen lassen und für uns ans Kreuz gegangen ist und gestorben ist, weil er der Sündenbock geworden ist. Ich glaube, das ist eine mögliche Deutung, weil das glauben wir ja zutiefst. Jesus hat jede Schuld auf sich genommen. Und dann können wir vielleicht die Zeit in der Wüste als die Zeit deuten, wo er im Totenreich war. Das ist eine mögliche Deutung. Die rabbinische Tradition, die ist am zweiten Punkt. Die sagt einfach, das ist ein Ort in der Wüste, der Ort Azazel. Und dorthin ist er ja dann gegangen, oder? Aber sie haben von dem Geheimnis, wo da drin steckt, das haben sie wie auch noch nicht erfasst, wie sie ja nicht an Jesus glauben, oder? Die dritte Deutung, also die vierte, die habe ich gar nicht können zuordnen, einfach Zerstörung und Beseitigung. Ich weiß nicht, woher das genau kommt. Die dritte Bedeutung, habe ich den Eindruck, hat ganz viel was. Nämlich, dass der Azazel oder Azazel ein anderes Wort ist für Satan. Das würde heißen, nochmal zurück. Und Aaron soll Lose werfen über die zwei Ziegenböcke, ein Los für den Herrn und ein Los für Satan. Mit anderen Worten, der eine Ziegenbock ist der für Gott. Und der andere Geissbock ist der für den Feind, für Satan. Was bedeutet das? Warum tendiere ich auf die? Das eine ist, zu dem Zeitpunkt, wo der Geissbock in die Wüste geschickt ist, ist schon alles passiert. Die Reinigung, die Versöhnung, die hat schon stattgefunden im Heiligtum. Und da fließt kein Blut, da wird kein Opfer gebracht. Das Opfer ist der andere Geissbock. Also wäre es naheliegend zu sagen, Jesus selber ist der Geissbock, der geopfert ist. Und der Geissbock, der da in die Wüste geschickt wird, muss eine andere Bedeutung haben. Nach der Überlieferung, wir haben ja schon eine Überlieferung gehört von der Susanne, nach der Überlieferung hat man auch angefangen, mit der Zeit den Geissbock über einen Abgrund abzuwerfen. Der hat ja von jemandem geführt werden in die Wüste. Und der hat dann den Auftrag gehabt, dafür zu sorgen, dass der sicher nicht mehr zurückkommt. Den hat man nämlich nicht mehr im Lager wollen. Auf den hat man ja alle Sünde übertragen. Und jetzt hat man ja gerade gereinigt, jetzt will man den nicht wieder zurück, oder? Also hat man dafür gesorgt, dass er nicht mehr zurückkommen kann. Ja, was ist mit der Auferstehung von Jesus, wo zurückgekommen ist, wo sich wieder gezeigt hat, wenn er der Sündenbock wäre, darf Jesus nicht mehr zurückkommen. Und man hat ja gehofft, dass er nicht mehr zurückkommt. Das ist für mich der zweite Grund, warum ich den Geissbock nicht wirklich als Jesus kann sehen kann. Der Hebräerbrief stellt einen weiteren Zusammenhang her. Wir lesen nämlich in Hebräer 13, früher brachte der hohe Priester, und da redet er vom Versöhnungstag, es gibt keinen anderen Tag, wo der hohe Priester das gemacht hat, das Blut von Tieren als Opfer für die Sünde in das Heiligtum oder Allerheiligste. Doch die Leiber der geopferten Tiere selber wurden außerhalb des Lagers verbrannt. So litt und starb auch Jesus außerhalb der Stadttore, um sein Volk durch sein vergossenes Blut zu heiligen. Das Tier, das verbrannt worden ist, außerhalb der Stadt, war das Sündopfer. Ist der Geissbock, sind der Geissbock und der Stier. Also würde wieder darauf hinweisen, dass das geopferte Tier eigentlich Jesus ist und nicht der Sündenbock. Jesus ist das wahre Sündopfer. Er ist außerhalb der Stadt gekreuzigt worden und sein Blut ist ins himmlische Heiligtum gekommen. Meine Frage ist, könnte es sein, dass Loswerfen über diese beiden Geissböcke, wo entschieden hat, welcher von denen für Gott ist und welcher für den Azazel, deutlich macht, nur Gott selber, nur der Vater selber, offenbart das wahre Opfer, offenbart der wahre Messias. So, wie er es eben auch am Versöhnungstag gemacht hat. Das Los hat gezeigt, das ist das wahre Sündopfer. Und wir wissen, dass Jesus selber davor gewarnt hat, dass der Find als Engel vom Licht auftritt und das Tier in der Offenbarung wird als Christus-ähnliche Figur dargestellt, die sich zeigt, wie der Messias selber. Wo viele werden denken, er ist der Messias. Und viele werden auf ihn hineingehen. Könnte es sein, dass der Sündenbock tatsächlich ein Abbild ist von dem Tier? Was hat denn aber jetzt das Handauflegen auf den Bock für eine Bedeutung? Könnte es sein, dass am anderen Geissbock ist ja auch die Hand aufgelegt worden. Und dort hat die Sündenübertragung stattgefunden, im Sinn von, du stirbst jetzt für alle meine Schuld. Dass dem Geissbock alle Schuld zurückgegeben worden ist. Und mit dem gesagt worden ist, du bist der Ursprung von jeder Schuld. Von dir kommt jede Sünde. Und dich wenn wir nicht mehr. Dich schicken wir jetzt in die Wüste. Du, wo der Ursprung vom Bösen bist. Und der grosse Versöhnungstag ist ein Herbstfest. Bei den Frühlingsfesten, das Passafest zum Beispiel gehört dazu, die sind alle komplett erfüllt in Jesus. Die Herbstfeste vom Judentum haben immer einen Bezug zum zweiten Kommen von Jesus. Und wir wissen, dass der Moment wird kommen, wo Jesus den Satan wird vernichten. Der Sieg ist schon errungen. Der ist durch Sündopfer geschehen. Der Tod ist besiegt. Aber die Vernichtung wird erst in der Zukunft stattfinden, wenn Jesus zurückkommt. Das sind für mich alles Momente, wo auf die dritte Deutung hinweisen. Und warum ist das so wichtig? Weil der Sündenbock definiert ist. Mit dem ist nicht Jesus der Sündenbock, sondern der Sündenbock ist Satan selber. Der Vater von aller Lüge. Der Vater von aller Sünde und Schuld. Und der Jesu Tod ist der in die Wüste geschickt. Er ist in die Wüste geschickt. Das heisst, in dem Moment, wo ich mich schuldig fühle, ist er derjenige, der kommt. Hey, deine Schuld. Deine Schuld, du bist das Problem. Und ich tue die Tür auf für die Lüge, die zurückkommen darf. Dabei ist er in der Wüste. Und ich kann ihm eigentlich sagen, du hast da nichts mehr zu suchen. Das Opfer ist vollkommen erbracht. Ich bin rein gewaschen durch Jesu Blut. Ich muss dann auch andere nicht zum Sündenbock machen, weil auch das nicht die Wahrheit ist. Ja, wir werden noch sündigen. Aber wenn wir uns bewusst sind, wo der Ursprung liegt und dass wir nicht mehr unter der Herrschaft vom Find sind, wird das etwas in unserem Herz verändern, in unserem Denken, in unserem Bewusstsein. Der Sündenbock ist weggeschickt worden, wo Jesus sich selber als Opfer hingegeben hat für uns. Und ich darf den Sieg in Anspruch nehmen. Die Reinigung, die Versöhnung. Und dann hat es noch einen anderen Aspekt. Jesus selber ist der hohe Priester. Der hohe Priester hat einmal im Jahr dürfen in das Heiligtum oder in das Allerheiligste. Wir wissen, was passiert ist, wo Jesus gestorben ist. Der Zugang war offen. Der Vorhang ist von oben runter verrissen, nicht von unten runter. Von oben runter. Gott selber hat den Zugang aufgetan, weil Jesus zum hohen Priester geworden ist. Wir lesen da davon in Hebräer 8, wenn wir den Versöhnungstag entstehen wollen, müssen wir den Hebräerbrief lesen. Der entscheidende Punkt bei dem allem ist der, wir haben einen hohen Priester, der den Platz an der rechten Seite der höchsten Majestät eingenommen hat, den Ehrenplatz auf dem Thron Gottes im Himmel. Und der seinen Dienst im wahren Heiligtum versieht, in dem Zelt, das vom Herrn errichtet wurde und nicht von Menschen. Unser hoher Priester darf nicht nur einmal im Jahr vor Gott erscheinen, sondern er ist im Heiligtum. Er ist die immerwährende, fortwährende Versöhnung. Im Hebräer 10 heißt es denn, wir haben jetzt also, liebe Geschwister, einen freien und ungehinderten Zugang zu Gottes Heiligtum. Den hast du nicht einfach so. Wir brauchen den Mittler, Jesus. Er ist der Grund, warum ich zu jeder Zeit, in jedem Moment in das Heiligtum, in Gottes Gegenwart treten kann. Weil er uns als Brandopfer, der ja auch Teil ist von dem Versöhnungstag, zudeckt mit seiner Herrlichkeit, mit seiner Heiligkeit, dass wir überhaupt vor Gott erscheinen können. Jesus hat ihn uns durch sein Blut eröffnet, den Zugang. Durch den Vorhang hindurch, das heißt konkret, durch das Opfer seines Leibes, hat er einen Weg gebahnt, den bis dahin noch keiner gegangen ist. Einen Weg, der zum Leben führt. Nicht durch das, dass er als Sündenbock in die Wüste geschickt worden ist, sondern durch seinen Tod. Und wir haben einen hohen Priester, dem das ganze Haus Gottes unterstellt ist. Deshalb wollen wir mit ungeteilter Hingabe, vollem Vertrauen und voller Zuversicht vor Gott treten. Wir sind ja in unserem Innersten mit dem Blut Jesu besprengt und dadurch von unserem schuldbeladenen Gewissen befreit. Das hat nämlich das Opfer am Versöhnungstag nicht können. Das Gewissen reinmachen. Du hast zwar können sagen, ja, ich weiß es ist gut, aber in deinem Denken, im Gewissen drin, hast du die Schuld noch immer können mit dir herumtragen. Aber Jesu Opfer will auch unser Gewissen reinigen. Dass wir in unserem Denken, in unserem Fühlen, in unserem Sein wissen, es ist gut. Mir ist ein uraltes Lied in den Sinn gekommen heute Morgen. Ich habe gar nicht gewusst, dass ich das kenne. Das Blut des Lammes reinigt uns. Das Blut des Lammes reinigt uns. Und was heisst nachher? Und macht alles neu. Und dann heisst es in der zweiten Strophe, der Heiland starb am Kreuz für mich. Der Heiland starb am Kreuz für mich und machte alles gut. Neu. Und gut. In unserem Gewissen muss das ankommen. In meiner Beziehung, in unserer Nähe, hat das müssen ankommen bei mir. Durch Jesu Blut mache ich nicht einfach alles richtig. Und es ist auch nicht so, dass wir nicht Konflikt hätten noch. Und es heisst auch nicht, dass ich nicht Veränderung brauche. Aber es geht nicht so, jetzt reiss ich dich halt einfach noch ein bisschen mehr zusammen. Und jetzt bettest halt noch ein bisschen mehr. Und jetzt tust halt noch ein bisschen mehr von dem und noch ein bisschen weniger von dem. Es ist ein Krampf und so will ich nicht leben. So will ich nicht leben und ich muss es ja auch nicht. Weil Jesus die Versöhnung schon errungen hat. Ich muss ins Heiligtum. Nein, ich darf. Du musst gar nichts. Dort muss niemand her. Aber es ist eine Einladung, weil der Vorhang ist offen. Und Jesus sagt, komm, ich bin die Vergebung, ich bin die Versöhnung. Ich bin die Kraft, die dich verändert. Ich bin der, der die Schuld getragen hat. Du bist nicht der Sündenbock. Oh, wenn ich das nur könnte, in unsere Köpfe prügeln. Weil ich habe Jahre gebraucht, bis ich es verstanden habe. Jahre. Und ich habe jahrelang in diesem Krampf gelebt. Und denkt, wenn ich doch nur würde. Und ich habe mich immer schuldig gefühlt. Immer schuldig. Nie den Eindruck gehabt, dass ich genug mache. Nie den Eindruck gehabt, dass ich genug glaube. Dass ich genug gut bin. Und wenn ich mich schuldig gemacht habe, habe ich das Gefühl, habe ich jetzt genug Buße tun? Habe ich jetzt genug um Vergebung gebeten? Hat es gelangt? Der Versöhnungstag sagt, für alles und für jedes. Und nicht, weil du 2 Stunden auf den Knien warst. Sondern weil du mich als dein Sündopfer angenommen hast. Weil du weißt, dass ich dein Hohepriester bin, der heute, jetzt, in diesem Moment, jetzt, gerade jetzt, für dich einsteht. Für die Momente, wo du dich als Sündenbock siehst. Für die Momente, wo du dich schuldig gemacht hast. Für die Momente, wo du nicht genug glaubst. Das heisst da, mit wahrhaftigem Herzen, in voller Gewissheit des Glaubens, hast du die? Das Sündenopfer, das Jesus gelangt hat. Dass der Sündenbock definiert ist und der in der Wüste ist. Hast du die Gewissheit? Ich möchte abschließen mit dem Vers aus Hebräer 7, 24, 25. Jesus aber lebt für immer, weshalb sein Priestertum unvergänglich ist. Wenn wir im Levitikus 16 lesen, lesen wir von einer ewigen Ahnung. Die Opfer werden schon lange nicht mehr gebracht. 70 nach Christus hat es aufgehört, weil dann ist der Tempel kaputt gemacht worden. Aber es ist eine ewige Ahnung, weil Jesus selber der hohe Priester ist. Eine ewige Ahnung. Und das ist auch der Grund dafür, dass er alle vollkommen retten kann. Alle vollkommen. Alle vollkommen. Für jede Sünde. Für jeden, der Teil von dem Bund ist. Von dem neuen Bund durch Jesus. Alle vollkommen. Die durch ihn zu Gott kommen. Er, der ewig lebt, wird nie aufhören, für sie einzutreten. Hey, Jesus tritt jetzt für dich ein. Priska, Andi, Tirza, Hugo, setzt euren Namen ein. Jesus tritt jetzt für dich ein. Er ist deine Kraft. Er ist Vergebung, er ist Versöhnung. Du bist weiss durch den Mantel der Gerechtigkeit und Herrlichkeit, den er dir anlegt. Du kannst jetzt ins Heiligtum. Ein solcher Priester war genau das, was wir nötig hatten. Also ich brauche ihn. Ich brauche den hohen Priester. Weil er durch und durch heilig ist. Ohne jede Schuld. Und an dem Gott nichts auszusetzen hat. Der mich mit seiner Herrlichkeit bedecken kann. Einer, der sich grundlegend von uns sündigen Menschen unterscheidet. Und dessen Platz hoch über dem höchsten Himmel ist. Das ist die Botschaft vom Versöhnungstag. Halleluja. Amen. Ich habe vorher gesagt, ich würde die Wahrheit gerne in unsere Köpfe prügeln. Das funktioniert gar nicht. Das habe ich bei mir selber gemerkt. Es ist Gnade, wenn unser Geist die Wahrheit anfängt zu erfassen. Das ist das, was der Heilige Geist in unserem Herz tun muss, uns offenbaren muss, uns erkennen lassen. Hey, es ist eine Botschaft der Freiheit. Es ist eine Botschaft, die dich einlädt, die zeigen, wie Gottes Gegenwart wirklich ist und was du in dieser Gegenwart überkommst. Und es ist ein Moment, wo unser Geist das erfassen muss, dass er kann die Leitung übernehmen, wenn unsere Seele, unser Denken, unser Verstand wieder denkt. Und der ist der Sündenbock. Oder ich bin der Sündenbock. Oder wer auch immer der Sündenbock dann ist. Es ist etwas, was der Heilige Geist in unseren Herzen bewirken muss. Für die Wahrheit unseren Geist auftun. Und für das möchte ich beten. Ja, Heiliger Geist, ich lade dich ein, schaff du dir Raum. Komm du mit deiner Offenbarungskraft, ja, so wie du, Vater, den wahren Geistbock gezeigt hast, so beten wir darum, dass du uns mit der Wahrheit konfrontierst, dass du uns die Wahrheit aufs Herz leihst, dass dir darf Raum gönnen in unseren Herzen, dass wir rauskommen aus dem Selbermachen, aus dem Willen besser werden, weil dein Opfer vollkommen ist. Darüber können wir dich nur anbeten. Wir können nur Danke sagen, dass du, Jesus, alles tun hast. Dass wir versöhnt sind. Und dass der Weg in die Freiheit offen ist. Der Weg, der uns führt ins Heiligtum, vor den Thron. Der Ort der Gnade und der Barmherzigkeit, die wir alle so nötig haben. Und wir danken dir, Jesus, dass du einstehst für jedes Einzelne. In seinen Nöten, in diesen Kämpfen, wo wir drin sind, auch gerade mit Schuld und Not und Sünde. Ja, du bist der, der da einsteht für uns, der uns zur Hilfe werden will, der uns führen in diesen Punkten, der uns Neues offenbaren will. Weil durch dich alles neu geworden ist. Weil durch dich alles gut ist. Ohne Wenn und Aber.